Du selbst willst in unserer Mitte sein, durch deinen Heiligen Geist. Das sind keine Träume, keine Vermutungen, sondern Realitäten. Jetzt löse unseren Blick auch von dem, was uns belastet, was auf uns liegt, was auch unsere Gedanken verwirrt, dass wir auf dich unseren Blick richten, neue Freude in dir gewinnen. Danke, dass wir dein Wort haben, dass du uns durch diesen Tag geführt hast. Wir legen auch wieder ab, was uns jetzt belastet von diesem Tag, was auch nicht recht war. Und wir wollen in deinen Frieden einkehren, in deine Freude, lieber Herr. Amen. Ich überschlage den Abschnitt in der Apostelgeschichte von der Nachwahl des 12. Apostels vom Tod des Judas. Was interessant ist, ist mir immer wichtig, dass die Angaben der Bibel sehr exakt sind. Zum Beispiel, wenn es da in diesem Kapitel heißt, im ersten Kapitel, einen Sabbatweg entfernt von Jerusalem mit dem Ölberg und so. Ist hochinteressant, aber wir machen da nicht weiter, sondern gehen an das Kapitel 2. Wir wollen noch mal ein paar Grundlinien entdecken, wie das Evangelium die Welt erobert. Das Pfingstwunder. Kapitel 2, Vers 1 bis 13. Und als der Pfingsttag gekommen war, waren sie alle an einem Ort beieinander. Und es geschah plötzlich ein Brausen vom Himmel, wie von einem gewaltigen Wind, und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen, zerteilt wie von Feuer, und er setzte sich auf einen jeden von ihnen. Müsste eigentlich heißen, und sie setzten sich, aber es ist ganz bewusst hier, er setzte sich auf einen jeden von ihnen. Und sie wurden alle erfüllt von dem Heiligen Geist und fingen an zu predigen in anderen Sprachen, wie der Geist ihnen gab, auszusprechen. Es wohnten aber in Jerusalem Juden, die waren gottesfürchtige Männer aus allen Völkern unter dem Himmel. Als nun dieses Brausen geschah, kam die Menge zusammen und wurde bestürzt, denn ein jeder hörte sie in seiner eigenen Sprache reden. Sie entsetzten sich aber, verwunderten sich und sprachen: Siehe, sind nicht diese alle, die da reden, aus Galiläa? Wie hören wir denn jeder seine eigene Muttersprache? Parther und Meder und Elamiter und die wir wohnen in Mesopotamien und Judäa, Kappadokien, Pontus und der Provinz Asien, Phrygien und Pamphylien, Ägypten und der Gegend von Kyrene in Libyen und Einwanderer aus Rom, Juden und Judengenossen, Kreter und Araber, wir hören sie in unseren Sprachen von den großen Taten Gottes reden. Sie entsetzten sich aber alle und wurden ratlos und sprachen einer zu dem anderen: Was will das werden? Andere aber hatten ihren Spott und sprachen: Sie sind voll süßen Wein. Hatte jetzt gerade vor dieser Bibelstunde hatten wir in unserem Werk eine Besprechung mit dem Leiter des gesamten kirchlichen Entwicklungsdienstes in Bonn. Und der sagte uns, es ist interessant, im neuen Deutschen Bundestag ist die Säkularisierung weiter vorgeschritten. Sie machen sich gar keine Vorstellung, wie in den meisten Politikern ein Hass, eine Ablehnung herrscht gegen alles, was die Kirchen hier tun. Und er sagte, wenn man da sogar das Wort Mission in den Mund nehmen würde, würde man erstaunt sein, was einem entgegenschlägt. Nun machen Sie ja die Erfahrung dort, die Sie mitten im Leben sind. Die Leute haben ein Bild, die Kirchen, die wollen uns erdrücken, die Kirchen wollen Reklame machen. Wer ein wenig genauer die Sache anguckt, stellt ja fest, die Kirchen haben über Jahrhunderte weg überhaupt nie Mission getrieben. Bei Luther findet sich nicht ein Wort zur Mission. Luther hat die Mission nicht als Aufgabe gesehen. Im Mittelalter finden wir es nicht. Es gab ganz wenige katholische Priester, Franz von Xavier, der bis nach China vorgestoßen ist. Aber dann ganz selten. Es ist etwa im 4. Jahrhundert ist die Missionsbewegung des Urchristentums völlig abgestorben. erste, der auf der evangelischen Seite eigentlich wieder begann, war der Justinian von Wels, und er war allein, er fand nicht eine Gemeinde in Deutschland, die ihn senden wollte. Er ist allein nach Suriname gezogen, da verliert sich seine Spur. Damals hat die Theologische Fakultät von Gießen ein Gutachten erstellt, dass es gegen den Willen Jesu wäre, Menschen in ferne Länder zu schicken. Gegen den Willen Jesu. Deshalb interessiert uns das eigentlich. Wie ist das? Auch in unseren Tagen ist Mission immer das Interesse von einer Amateurgruppe von freien Fangruppen, das sind ja meist frei organisierte Missionskreise. In der katholischen Kirche ist es übrigens ganz ähnlich, da sind es Orden, die die Mission tragen. Die katholische Kirche als Gesamte hat eigentlich nie die Mission getragen, es waren immer diese Orden, die Weißen Väter zum Beispiel, da haben sich die Interessenten zusammengeschlossen. In der Christenheit ist Mission immer eine Nebensache. Das werden Sie in vielen Gemeinden erleben, da kann man sich für alles Mögliche interessieren, für Anti-AIDS-Programme und alles Mögliche, aber dass einer sagt, das ist mir wichtig, dass Menschen Jesus kennenlernen und wir wollen Opfer geben dafür, ist nicht möglich. Vielleicht gelingt es noch hier und da für gewisse Sozialaktionen Menschen zu gewinnen, wenn man sagt, guck doch die Not an, du musst etwas tun für die Not, da sind Menschen vielleicht wieder bereit. In der Mission ist aber nicht so, dass wir hinausgehen, weil die Not uns draußen ruft, sondern umgekehrt, weil Jesus uns sendet. Und deshalb interessiert es uns, wie war es denn in der Urchristenheit? Die Jünger waren zusammen, Jesus hat sie gesandt, sie gingen aber noch nicht hinaus. Es brauchte eine ganz wichtige Voraussetzung, nämlich die Ausgießung des Heiligen Geistes. Ja, in der Christenheit eine große Verlegenheit, was um den Heiligen Geist ist. Wir bekennen in unserem Glaubensbekenntnis, dass im Heiligen Geist nicht nur eine Kraft auf uns kommt, sondern Gott selbst als Person unter uns wohnt, in unserem Leben Wohnung nimmt. Und ohne diese Ausrüstung ist Mission gar nicht möglich. Also die Idee, dass eine Kirche eine Organisation schafft und das plant und das strukturiert, das kann gar nicht funktionieren. Überhaupt ist der Machbarkeit des Menschen ein großer Riegel vorgeschoben. Das vergisst man oft bei Christen, dann hätte man sicher viel Geld schon sparen können in Strukturen und in Dingen, was man aufbaut. Diese Apostel sehen wir wartend in Jerusalem. Und das Interessante ist, Mission geht aus, jetzt noch einmal, nicht durch die Bilder, die man sieht aus der dritten Welt, das sind die armen Kinder, die jetzt eine Brille brauchen oder eine medizinische Betreuung, sondern die Mission geht auf durch Menschen, die vom Heiligen Geist erfüllt sind. Das ist das Entscheidende der Pfingstgeschichte. Das beginnt mit einer geisterfüllten Gemeinde. Da gibt es auch andere Gemeinden. Ja, das ist natürlich immer so, dass das mit dem Heiligen Geist nie was Statisches war, was Bleibendes. Wir wissen das ja selbst, der Heilige Geist kann weichen, wie wir es kennen beim König Saul schon im Alten Testament. Und da kann ein böser Geist in unserem Inneren wohnen. Der Heilige Geist möchte Raum gewinnen bei uns. Und jetzt ist wieder wichtig. In der Bibel wird dann immer gesagt, wenn vom Heiligen Geist die Rede ist, das ist nie nur ein Erlebnis, ein Vorgang, ich empfange den Heiligen Geist, sondern das setzt voraus, dass mein ganzes Leben ein geistliches Leben wird. Und wir haben die schönste Beschreibung davon in dem Kapitel Römer 8. Wir sind nicht mehr fleischlich, ich-bezogene Leute, sondern wir sind vom Geist Gottes getriebene Leute. Und der Paulus hat das in diesem Kapitel 8 so wunderbar dargelegt, wie der Heilige Geist zuerst aus uns Menschen machen will. Sie kennen meine Allergie, sagen Sie nie zu den hauptamtlichen Pfarrern, Geistliche, sondern jeder, alles die Verdrehung der Christenheit, jeder gläubige Christ sollte ein geistlicher Mensch sein. Sein Denken sollte geistlich sein und nicht fleischlich, nicht ich-bezogen, nicht irdisch, sondern er sollte von den Gedanken Jesu durchdrungen sein. Das ist ein Geschenk, über das wir nicht verfügen können. Wie kriege ich den Heiligen Geist? Das liegt auch nicht an irgendwelchen Personen, sondern dass das freie Geschenk Gottes, der Geist Gottes wird von Christus gegeben auf die Bitte hin. Ich darf um diesen Heiligen Geist bitten und muss darum bitten, Herr, gib mir deinen Heiligen Geist. Voraussetzung, denken Sie, Jugendkonferenz, Weltmission, so alles, ist wichtig, dass junge Menschen mit dem Heiligen Geist gefüllt sind. Dass das auch an diesem Tag geschieht, ist die wichtigste Vorbereitung, dass sie überhaupt Vision sehen können. Der Heilige Geist verändert ja in unserem Leben sehr viel. Wie bekennen wir, ich sage immer wieder, was wir im Konfirmandenunterricht gelernt haben, im lutherischen Katechismus, ist das Allerbeste. Er erleuchtet uns, er steckt uns ein Licht auf, dass wir überhaupt verstehen können, dass wir Erkenntnis haben, dass unsere Erkenntnis auch vollkommen wird. Ich kann Christus verstehen, ich kann sein Wort verstehen, ich möchte immer mehr hineinwachsen durch den Heiligen Geist zum Verstehen meines Glaubens. Jetzt haben wir schon ein ganzes Stück einfach hier einmal festgestellt, bevor wir auf das Pfingstereignis selber zu sprechen kommen. Der Heilige Geist ist das Kennzeichen meines Christseins. Ob einer Christ ist, erkennt man nicht an einer Fehlerlosigkeit. Das werden sie nie sein. Sie werden nie ein fehlerloser Mensch sein, solange sie leben. Sicher, ich hoffe, dass sie sich auch ändern, aber sie werden trotzdem nie ein fehlerloser Mensch sein. An ihm wird man immer viel Macken finden und Leute werden sie an ihnen stoßen. Im Himmel werden wir mal fehlerlos sein. Aber in dieser Welt bleiben wir Leute und wir leiden drunter unter unseren Fehlern. Aber an was erkenne ich jetzt den Heiligen Geist? Ich erkenne ihn an nichts Äußerem. Ich erkenne den Heiligen Geist nur darin, dass er mir die Jesusliebe gibt, dass ich im Glauben verstehen kann. Im Römerbrief, in diesem Kapitel 8, heißt beim Paulus ganz einfach, wer Christi Geist nicht hat, der wird Heiligen Geist werden, wer den Geist Christi nicht hat, der ist nicht sein. Der ist kein Christ. Ein Ungläubiger. Wer Christi Geist nicht hat, also ist immer die Sache, das muss natürlich mein Leben durchdringen. Oder ich gebe Ihnen noch mal zwei andere Stellen aus dem 1. Johannesbrief. Es gibt natürlich noch sehr viel mehr, aber die sind doch wichtig, dass wir sie einfach mal anschauen, dass das eine entscheidende Lehre ist. 1. Johannesbrief, am Ende der Briefe, nach den Petrusbriefen kommen die Johannesbriefe. 1. Johannes 3, Vers 24. Und daran erkennen wir, also da heißt es, das beißt sich immer wieder in den Schwanz, wer den Heiligen Geist hat, der hat Freude in den Geboten. Und daran erkennen wir, dass Jesus in uns bleibt, an dem Geist, den er uns gegeben hat. Dass wir plötzlich geistliche Gedanken haben. Wir leben ja in einer scheußlichen Zeit, wo unsere Gedanken auch verdorben werden durch sehr viel, was auf uns eindringt. Und das merken Sie auch an viel Schmutz oder an viel Gewalt oder was uns auch in unserem Denken beherrscht. Und das ist ganz wichtig, dass uns der Heilige Geist auch wieder lösen kann. Von dem, was man im Fernsehen sieht, was man in Zeitungen liest und so weiter. Dass wir wirklich geistliche Menschen werden, die geistliches Denken, was Christus bewegt. Dass wir auch den Blick haben, das Verstehen. Also, das Kennzeichen eines Christen ist der Heilige Geist oder Kapitel 4, Vers 13. Daran erkennen wir, dass wir in Jesus bleiben und er in uns, dass er uns von seinem Geist gegeben hat. Ohne Heiligen Geist ist keiner Christ. Also das darf bei Ihnen nie mehr passieren, wenn ich Sie frage, haben Sie den Heiligen Geist, dass Sie dann sagen, ich hoffe. Das hat keinen Wert. Wenn Sie an dieser Stelle nicht Klarheit in Ihrem Leben geschaffen haben, sind Sie furchtbar dran. Sie müssen hier Klarheit haben, sagen, jawohl. Ich habe den Heiligen Geist und ich möchte, dass er bei mir ruhen kann und ich möchte alles aus meinem Leben herausdrücken, was den Heiligen Geist stört und was ihn auch verletzt. Der Heilige Geist ist so empfindlich. Ich kann nicht gleichzeitig teilhaben an bösen Dingen und dann meint der Geist Gottes, könne bei mir bleiben. Wir haben jetzt die Stellen Römer 8 gehabt oder hier 1. Johannesbrief, das ist ganz wichtig. Deshalb, Mission kann ich nicht treiben, wie man sonst ein Unternehmen führt mit Marketing oder Werbung oder sowas, hat ja alles gar keinen Wert. Wenn Sie das offen lesen, in Kirchenblättern oder sowas, die Krise der Kirche, wird eine neue Werbekommission eingesetzt, machen wir die U-Bahn, ein neues Plakätchen hin oder so, ist ja alles lieb. Wann stellen wir uns in der Kirche der Not? Wir brauchen eine geistliche Erneuerung. Ein Kirchenrat unserer Landeskirche hat mir gesagt, ich bete jeden Tag um die geistliche Erneuerung des Pfarrstandes. Und genau das Problem. Alle anderen Dinge würden sich lösen. Die finanziellen Probleme, die Personalprobleme, alles, wenn eine geistliche Erneuerung stattfindet. Wie kann ich das machen? Ich kann nur darum bitten, Herr, gib du eine Erneuerung in unsere Gemeinde, in meinem Leben. Fang bei mir an mit einer geistlichen Erneuerung. In der Kirchengeschichte war das immer der Punkt. Wie kommt der Heilige Geist? Nun kann die Pfingstgeschichte uns dazu verführen, dass wir uns an Äußerlichkeiten aufhalten. Deshalb reden wir mal kurz über die Äußerlichkeiten. Also diese Erscheinungen, die damals da waren, diese äußeren, diese Feuerflammen und diese Zungen auf den Häuptern. Wenn Sie es langsam einmal lesen, merken Sie, in dem Bericht wird eigentlich überhaupt nicht gesagt, was äußerlich passiert. Bleibt merkwürdig, unanschaulich. Das heißt ja, wie von Feuer. Also es waren keine Feuerflammen. Was war es überhaupt? Es erschien ein Brausen, ein Wind erfüllte das ganze Haus, wie von einem gewaltigen Wind. Ein Brausen, aber es war kein Wind. Es war eine äußere Erscheinung. Ich meine, darüber kann man jetzt streiten, da gibt es verschiedene Auslegungssachen, das Pfingstfest, welche Bedeutung hat es im Judentum? Für alle, die in Israel schon mit dabei waren, wenn wir am Pfingstfest unterwegs waren, es ist das Fest, das erste Erntedankfest, das sie feiern. Erinnert an die Gesetzgebung vom Sinai. So feiern die Juden das Pfingstfest. Steht auch Bibelstelle unter dann 3. Mose 23, brauchen wir nicht aufschlagen. Das ist Erinnerung an den Sinai. An diesem Tag hat ihn Gott gewählt und für mich ist im biblischen Bericht ganz mit Händen zu greifen, die Entsprechung zum Geschehen der Torahübergabe, Gesetzübergabe, 10 Gebote am Sinai. 2. Mose 19. Das Donnern, das Rauschen und Gott setzt einen neuen Abschnitt seiner Heilsgeschichte dar. Deshalb ist es sicher verfehlt, wenn einer meint, sowas müsse bei ihm in seinem Wohnzimmer passieren. Diese einmalige Geschichte in der Christenheit ist damals gewesen, Gott hat damit das Zeitalter des Heiligen Geistes eröffnet. Ist in der Punkt mal klar. Für mich in der Auslegung klar, kann einer aus der Bibel anderes auslegen, das ist eine persönliche Geschmacksfrage. Für mich ist es klar, weil es sich um den Pfingsttag handelt, darum wird er erwähnt, die Entsprechung zu 2. Mose 19, als Volk Israel da stand, im Hebräerbrief wird noch eine Beschreibung gegeben, wie die Leute Angst haben, Mose in Zaun um diesen Berg herum macht. Wir kennen das ganz ähnlich, als der Elia noch einmal auf den Berg Horeb kommt, wie er in dem Sturm dann Gott sucht und Gott eben nicht in diesem Sturm ist, sondern in dem sanften, stillen Saus. Das war wieder an der gleichen Stelle. Und nun kommt es noch einmal, das Neue, das Gott gibt. Und zwar ganz entscheidend, dass eben nicht mehr die Gesetze, die wir im Galaterbrief ja immer wieder so hörten, nicht mehr das Entscheidende sind, sondern die Gabe des Geistes Gottes. Das war eine alte Prophetenerwartung, die wir beim Jeremia finden, Jeremia 31. Gott wird ein neues Herz schaffen. Ich will meinen Geist in euch geben. Ich will euch von innen her umwandeln. Ich will solche Leute aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln. Gott wird ansetzen, durch seinen Heiligen Geist in seiner Gegenwart den Menschen zu ruhen. Und das hat sie am Pfingsttag erfüllt. Also gerade nicht auf die äußeren Symptome sehen. Das sind Randerscheinungen, die auch merkwürdig unscharf bleiben. Das Entscheidende, was ist, der Heilige Geist, er setzt sich auf einen jeden von ihnen. Das Erste. Dann wissen wir noch mehr aus dem biblischen Zusammenhang. Die Bibel erklärt sich immer aus ihrem Zusammenhang. Die entscheidende Stelle zum Heiligen Geist haben wir ja in Johannes 16. Das müssen wir vielleicht nochmal aufschlagen. Das hatten wir auch in unserer Bibelstunde schon besprochen, aber es liegt ja wieder weit zurück und es sind auch wieder andere da. Johannes 16. Da spricht er, Jesus, es sei gut, dass er sichtbar nicht mehr unter uns sei, weil er dafür etwas Wichtigeres sende, nämlich den Heiligen Geist. Und er nennt diesen Heiligen Geist den Tröster, im Griechischen den Parakletos. Er schickt den Tröster, den Anwalt, heißt auch, der uns vor Gott vertritt. Vers 7 ist das, er wird zu euch kommen, ich will ihn zu euch senden. Und was wird dieser Heilige Geist tun? Er wird die Welt überführen, Vers 8, Kapitel Johannes 16, Vers 8. Er wird der Welt die Augen auftun über die Sünde, über die Gerechtigkeit und über das Gericht. Der Heilige Geist hat die vornehmliche Aufgabe nach den Worten Jesu, einer blinden Welt Eine Welt, die besoffen ist vom Glauben, sie sei gut und schön. Die Welt ist ja besoffen von dem Glauben, dass sie gar keine Erlösung braucht. Die Welt sagt, das Einzige, was uns stört, ist Gott. Darüber spottet sie. Wo der Heilige Geist hinkommt, werden Menschen plötzlich wach. Das ist wirklich toll, die Beschreibung hier ist. Dass Menschen begreifen, dass Sünde eine Realität unseres Lebens ist. War die Predigt Ludwig Hofers? Ich bin ein Mensch am Abgrund, verlorener Mensch. Und es gibt eine Gerechtigkeit Gottes, es gibt ein Gericht. Über die Sünde, dass sie nicht an mich glauben, über die Gerechtigkeit, dass ich zum Vater gehe und ihr mich hinfort nicht seht, bis Vers 11, und über das Gericht, dass der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Der Heilige Geist lehrt natürlich auch die Erlösung und die Befreiung. Er lehrt auch das neue Leben, den Wandel im Geist. Aber jetzt können wir wieder zur Apostelgeschichte zurückgehen. Die entscheidende Wirkung des Heiligen Geistes am Pfingstfest war, dass gepredigt wurde, dass Bibel behandelt wurde, Heilsgeschichte gezeigt wurde. Und der Heilige Geist, das ist eine ganz wichtige Erkenntnis, wirkt durchs Wort Gottes hindurch. Wenn Sie das immer im Auge behalten, der Hauptstreitpunkt zwischen allen extremen Gruppen, die sich ja oft in sehr große, seltsame Lehren verirren, ist immer der Punkt, dass die Leute glauben, der Heilige Geist sei eine losgelöste Kraft. Wir haben das ja auch im Johannesevangelium aus den Worten Jesu festgestellt, wo Jesus selber sagt, aus dem Meinen wird er es nehmen. Der Heilige Geist ist ganz eng gebunden ans Wort. Und alle extremen Verirrungen im Laufe der Kirchengeschichte waren immer dort, wo das nicht mehr begriffen wurde, dass der Heilige Geist ganz eng gekoppelt bleibt ans Wort Gottes. Es gibt in der Welt viele Geister. Es gibt Lügengeister. Es gibt Schmutzgeister. Ganz entscheidend, der Heilige Geist wirkt immer durch das Wort, weil Gott ja durch das Wort sich offenbaren will. Und der Heilige Geist benutzt dieses Wort, er benutzt nichts Neues, sondern das erhält er. Und über dieser Predigt des Wortes Gottes, so war es am ersten Pfingsttag, ist das geschehen. Deshalb, wie kommen Menschen zum Glauben? Über dem verkündigten Wort. Und der Heilige Geist wirkt und plötzlich fallen Schuppen von den Augen. Leute, verstehen, ja, jetzt verstehe ich es. Das hat mein Gewissen getroffen. So erleben wir es ja in diesem Kapitel 2. In Jerusalem passiert eine große Erweckung, nennen wir es, ein Wachwerden von Menschen, und sie begreifen die Predigt des Petrus. Eine ganz simple Bibelpredigt, das ist ganz wichtig, dass wir ganz nah am Wort Gottes bleiben. Wir brauchen gar keine fremden Einfälle. Der Heilige Geist kann nur wirken durch das Wort Gottes. Ach, das ist so viele Jahre her, wo wir in der Nordsee waren mit unseren kleinen Kindern. Da sind wir am Sonntag in die Kirche gegangen und da hat ein Pfarrer eine ganz flotte Predigt halt, aber nicht mal mehr einen Predigtext vorgelesen. Ich war entsetzt, wie kann man das machen? Das ist der Untergang einer christlichen Kirche. Es kann ohne Gottes Wort gar nichts mehr geschehen. Und Sie haben es in Ihrem Leben ja erfahren, wie der Heilige Geist durch das Wort wirkt. Also jetzt haben wir mehr noch entdeckt, was dazugehört zur Mission. Zur Mission gehört also dazu, Leute, die geistlich wach geworden sind, Leute, die das Wort weitersagen. Evangelisation, Mission kann nur geschehen durch das Weitersagen des Evangeliums. Und es ist ein Auftrag, mal ganz unabhängig, aber nicht um Mitglieder zu werben für die Kirchen oder sowas, ein Auftrag, dass Jesus in der Welt bekannt gemacht wird als das eine Heil zur Rettung der Welt. Und wo Missionsboten hingekommen sind, ist, dass die bewegende Erfahrung, dass plötzlich die Leute sagen, wir haben ja auf euch ja, wir haben oft gewartet, so wie es einer unserer CFI-Leute erlebt hat, bei dem Stamm der Kutschis in Äthiopien, die hatten schon Träume, dass da irgendjemand kommt, eine Himmelsgestalt, und das war für sie dann der Hubschrauber, also hat Gott schon vorbereitet, gab ganz originelle Geschichten schon, wie die Erwartung da war, wir hören es ja dann oft, oder Willi Ehret erzählt es mal von Nigeria, wo solche Urstämme, die zum ersten Mal dran sind, warum hat es uns in den noch nie jemand erzählt, warum haben das unsere Väter nicht hören können? Die Erwartung der Menschen, das Heil von Christus zu hören, das ist die Aufgabe der Mission, es können nur geistlich wache Leute verstehen. Deshalb ist auch die ganze Diskussion heute bei der Judenmission ist ja das Pferd im Schwanz aufgezäumt, weil natürlich viele Leute gar nicht mehr verstehen, warum wir überhaupt missionieren sollen. Die sagen, es kommt doch jeder in den Himmel und alle Religionen meinen es recht und so weiter. Das können nur geistlich wache Leute verstehen. Der Heilige Geist wirkt durch das Wort, durch das Evangelium. Und jetzt kommen wir an diesen Punkt, der natürlich heute auch in unserem vergangenen Jahrhundert eine große Rolle gespielt hat. Diese Erscheinungen der Zungenrede. Was ist das? Wo steht in der Bibel von dieser Zungenrede? In der Apostelgeschichte? Und im Korintherbrief? Und in den letzten Versen des Markus-Evangeliums? Wir haben sonst im ganzen Neuen Testament diese Zungenrede nicht. Ist mal wichtig. Hinzu kommt, dass die zwei Phänomene in der Apostelgeschichte 2, zum Beispiel hier, und in 1. Korinther 14 verschieden waren und nicht die gleichen Phänomene. Das macht die Verwirrung komplett. In der Apostelgeschichte hat jeder die Rede verstanden, diese Zungenrede. In 1. Korinther 14, in der Gemeinde von Korinth, wo Paulus drüber redet, einer sehr extremen Gemeinde, die in sehr großen Verirrungen waren, deshalb muss man es relativieren. Im Johannesbrief steht nichts drin, im Galaterbrief steht nichts drin, im Römerbrief steht nichts drin von der Zungenrede. Nur im Korintherbrief, dort in dieser Gemeinde, brauchte man einen Dolmetscher, um zu verstehen. Ohne Dolmetscher, Paulus, da versteht niemand was. Jeder, der reinkommt, hört bloß bla bla bla. In der Apostelgeschichte hat es jeder verstanden, ohne Dolmetscher. Wir haben ein total verschiedenes Phänomen. Hinzu kommt, was das Verstehen noch komplizierter macht, dass das Wort Zunge, Zungenrede, im Griechischen heißt Glossa, Glossa heißt Zunge und Sprache. Ist es eine Zungenrede, wenn mich ein Pfingster so gefragt hat, du kannst ja gar keine Zungenrede, sagt doch, ich rede immer mit der Zunge. Die Verwirrung ist ganz komplett. Ich kann gar nicht anders, ich kann mit den Händen nur reden, aber mit der Zunge. Also es ist ganz schwierig. Jedenfalls haben wir ein Phänomen in Apostelgeschichte, dass alle Zuhörer, egal aus welchem Sprachraum, haben das verstanden. Wenn Sie heute Berichte von Pfingstkirchen und so weiter lesen, da sind es immer bei Storys, dass plötzlich einer Hebräisch redet oder so. Eine Sprache. Wieder was anderes. Das Phänomen des ekstatischen Zungenredens finden Sie in allen Religionen. Natürlich auch im Islam, im Hinduismus, im Buddhismus, überall. Nichts besonders Christliches, auf das, was die Pfingstler hinweisen. Ein ekstatisches Reden, das Sie als religionspsychologisches Phänomen überall finden. Jetzt sind wir völlig verwirrt. Es eignet sich ganz schlecht als Beweis, ob einer der Heilige Geist hat. Die Älteren erinnern sich noch, dass wir das früher mal hatten, dreimal, wo einer uns im Gottesdienst gestört hat und da drin anfing und sagt, ihr könnt das ja nicht und ihr habt keine Autorität und so. Einmal sogar in der Konfirmation mittendrin, bis beherzte Männer aufstanden und das Problem lösten und sagte, wir haben eine Ordnung und darüber ist beschlossen worden und hier verfahren wir nach der Ordnung und wenn Sie was wollen, dürfen Sie vom Kirchengemeinderat Ihre Wünsche äußern. Aber wir machen das, was wir uns vorgenommen haben, Leute. Jetzt gehen wir nochmal weiter, dieses Phänomen, dass alle, egal aus welchem Volk sie kamen, das verstanden haben, war ein einmaliges Phänomen, von meinem Verständnis, in der Apostelgeschichte dreimal passiert. Das erste Mal hier, in der Pfingstgeschichte. Gott zeigt, das Evangelium soll in all diesen Nationen verkündet werden. Kulturüberschreitend. Das müssen Sie wissen, von der Jude gibt es nur Hebräisch heute im Synagogengottesdienst. Der Jude darf keine andere Sprache im Gottesdienst benutzen. Und Gott zeigt, dass er in allen Sprachen der Welt gepriesen sei. Es war für die Juden eine Revolution. Im Judentum hat es nie den Durchbruch gegeben. Die Übersetzung in die griechische Septuaginta ist für viele strenggläubige Juden ein Sündenfall. Doch richtig orthodoxe Juden in Israel spricht Jiddisch in Mea Shearim, aber nicht Jüdisch. Das macht man in der Synagoge. Die heilige Sprache. In der Klagemauer betet er Jüdisch. Hebräisch. Und hier zeigt Gott, für mich ist das Phänomen deutlich, in allen Sprachen, Kappadozisch, Phrygisch, Persisch, Römisch, überall will er gelobt sein. Denn wir haben das gleiche Phänomen an den drei Stellen, wo es kommt in der Apostelgeschichte. Ist das nächste Mal beim Hauptmann Cornelius, wo der Petrus sagt, ich gehe in das Haus nicht rein, das ist ein Römer. Und da auf einmal, am Ende, sie redeten alle in all diesen Sprachen. War für einen Juden eigentlich ein Unsinn. Man kann doch Gott nicht mit einer anderen Sprache preisen. Und das dritte Mal haben wir es in Ephesus, wo das Evangelium in den hellenistischen Kulturkreis hineinkommt. Es hat eine ganz klare, verständliche Bedeutung. Ich habe auch überhaupt keine Probleme, wenn Sie sagen, ich bediene mich dieses ekstatischen Phänomens in meiner stillen Zeit und es erhebt mich. Ich habe einen Freund gehabt, von dem ich sicher war. Er hat immer davon gesprochen, dass es einem Christen unbenommen sei, auch in diesem so mit Gott zu verkehren. Aber der Paulus sagt in 1. Korinther 14 ganz deutlich, in der Versammlung nie miteinander. Und wenn es dort vorkommt, dann nur mit Dolmetscher und höchstens drei. In den meisten Gruppen, die heute dieses Phänomen pflegen, werden diese paulinischen klaren Ordnungen durchbrochen. Deshalb ist für mich die Sache eh erledigt. Also wenn es einer praktiziert, weil Paulus sagt, aber lieber 10.000 Worte verständlich als andere in Zungen. Es geht immer um die Verständlichkeit. Damit ist das für mich geklärt. Ich möchte niemand etwas sagen, als dass ich so biblisch im Zusammenhang erklären will. Das Entscheidende war jetzt, diese Leute haben begriffen. Und was haben sie begriffen? Die Rede, die der Petrus hält, und wo, auf welchen Punkt geht das denn zu? Er redet vom Gericht, das ist interessant. Er redet davon, Vers 21, wer den Namen des Herrn Jesus, den sie gekreuzigt haben, anrufen wird, das soll gerettet werden, das Heil in Jesus wird verkündet. Er redet von der Schuld, ihr habt ihn umgebracht, Vers 23, den hat Gott vom Tod auferweckt, und die Folge dieser Predigt war, dass Sündenerkenntnis geschaffen wurde, wie Jesus es prophezeit hat, als Gabe des Heiligen Geistes. Er wird euch überführen von der Sünde und von der Gerechtigkeit. Das Phänomen war so klar darauf gerichtet, dass Menschen überführt werden von ihrer Schuld. Und das ist ein Kennzeichen des Heiligen Geistes. Ich meine, das genügt jetzt einmal für das ganze Phänomen. Wir sollten vielleicht auf die anderen Punkte noch zu sprechen kommen. Die Ausgießung des Heiligen Geistes ist für die Gemeinde Jesu so wesentlich, weil der Paulus in Epheserbrief, in Kapitel 2 und in Epheser 4, es reicht leider die Zeit, das nicht jetzt im Einzelnen noch zu lesen, sagt, die Einheit einer Gemeinde ruht nicht auf irgendwelcher Gleichmacherei, auch nicht auf irgendwelchen Sachen, dass die alle einen Ausweis brauchen oder ein Statut unterschreiben müssen. Er redet immer von der Einigkeit im Geist. Dass in einer Gemeinde der Geist Gottes so wirkt, dass sie miteinander Christus verherrlichen wollen, dass sie miteinander Christus erkennen, dass sie sein Wort verstehen. Das hat auch sichtbare Auswirkungen, aber das sind erst Auswirkungen einer geistlichen Einheit. Und das ist ganz wichtig, wenn man Epheser 2 oder Epheser 4 liest, wie Paulus das so wunderbar sagt, wie das auch eine Einheit in der Wahrheit ist. Wobei man vielleicht in vielen anderen Themen verschiedener Meinung sein kann, aber in der tiefsten Einheit, nämlich im Anbeten Jesu, ist man eins. Darum brauchen wir den Heiligen Geist. Ohne Heiligen Geist geht es nicht. Ohne Heiligen Geist ist eine Gemeinde tot. Der Heilige Geist schließt uns zusammen, er öffnet uns füreinander und wir werden brauchbar, auch zum Zeugnis. Es geht ja so weit, dass Jesus sagt, ihr braucht nicht überlegen, was ihr reden wollt. Der Heilige Geist wird euch im entscheidenden Moment die Worte in den Mund legen. Ganz wunderbar, als Zeugnis, was wir weitergeben sollen. Was haben Sie verkündet? Was ist der Inhalt der Predigt? Auch hier sollten wir immer aufpassen, dass wir jetzt nicht irgendwelche äußeren Symptome. Ja, das immer wieder verstehe ich für junge Leute faszinierend, dass sie sagen, ich war da in einer Versammlung und da hat dies und jenes gegeben. Vielleicht für unsere rationale Zeit auch immer wieder eine große Gefahr, dass wir uns schnell blenden lassen. Sie, wie sagen Sie, wir hören Sie die großen Taten Gottes verkündigen. Jetzt, wo ist der Vers? Das kommt erst. Nein. Vers 11. Von den großen Taten Gottes zu reden. Die Predigt weist immer weg, wir müssen aufpassen, weist nicht auf uns, sondern was wir der Welt verkünden, ist im Grunde, das hatten wir ja schon das letzte Mal, Christus, er lebt, er ist auferweckt, er ist der Herr. Du kannst ihn erfahren in deinem Leben, der das Heil bringt, die Vergebung, der das Leben umwandelt, das ist das Thema der Predigt. Ich möchte Ihnen heute Abend sagen, Sie sind alle Zeugen, solche Missionszeugen. Und in der Kirchengeschichte war es immer so, bis in unsere Tage, nur wenn viele mobilisiert sind durch den Geist Gottes, kann was geschehen. Es ist überhaupt nicht nötig. Ja, George Peters, der große Missionstheologe, sagt, das Schlimmste sei, dass der Professionalismus alles ersticke. Deshalb sagen Sie doch, das bin nicht, ich habe es nicht gelernt. Es war immer so, der sagte, wir waren ungelehrte Leute. Der Heilige Geist macht das gern mit ganz schlichten Leuten. Die ganze Mission, die großen Völkererweckungen sind durch ungelehrte Leute geschehen. Wir verachten doch nicht Bildung. Aber es ist ein Geheimnis des Heiligen Geistes, dass er in einer Gemeinde viele mobilisiert. Und das, was ich auch immer hier so wunderbar sehe in der Hofacker Gemeinde, mich beeindruckt, dass er rumgemeint, wie so viele in aller Stille wirken und machen da Krankenbesuche und kümmern sich und rufen da Leute an und alles. Und durch die Kraft des Heiligen Geistes geschieht da etwas. Und da braucht der Heilige Geist gar nicht mehr äußere Hilfsmittel, als dass er Menschen, so wie sie sind, nimmt und vertauglich hält. Da, wo der Heilige Geist sich entfalten kann, macht er sie zu Zeugen. Und die Einheit des Geistes ist da. Es gibt im Neuen Testament keine anderen Erfordernisse als die Einheit im Geist. Seid fleißig zu halten, die Einigkeit im Geist. Und wo das nicht gegeben ist, dass ein anderer sagt, Christus war für mich nicht der Sohn Gottes, dann gibt es ja auch keine Einigkeit im Geist. Aber wo das gegeben ist, dann kann ich wirken, dann kann ich Zeugnis geben. Und das stärkste Mittel zur Evangelisierung der Welt ist immer eine geisterfüllte Gemeinde. Mit sehr vielen praktischen Gemeindeleben, das Wort Laien ist immer blöd, was soll Laien heißen? Das sind ja geistliche Menschen, die einmal mit ihrem Leben im Geist Gottes wirken. Und so war die Urchristengemeinde, war ja einfach eine mobile Gemeinde. Die haben in ihren Häusern haben sie geöffnet, haben sie Gäste aufgenommen, da waren die Waschplätze, wo man die Wäsche, wie heute in der dritten Welt am Fluss und so, das waren die Plätze, da haben die Frauen erzählt und da sind die Menschen zum Glauben gekommen, so wie man heute sagt, in den Büros oder wo sie mit anderen beim Mittagessen zusammensitzen. Und zwar dieses wirklich, wo es vom Heiligen Geist getrieben war, wo es eben, Sie kennen doch den Unterschied, ob einer etwas macht oder ob einer künstliche fromme Platte auflegt oder ob einer wirklich, wo sie sagen, ich muss das einem sagen und auf einmal spüren sie, der Geist Gottes hat etwas geschaffen, hat etwas gewirkt. Das Geheimnis, dass Gott selbst durch seinen Geist tätig ist und Erweckungen schafft. Wir sehen dies immer wieder aus den Ländern, aus denen wir erzählen, wie auch in diesen schwierigen Verfolgungszeiten. Frau Polzin, Sie haben es aus der Türkei wieder gesagt, glaube ich, gell? Unter der Drucksituation der letzten Monate, auf einmal, wo diese Kirchenschließungen waren und so weiter, eine große Festigung der Gemeinde erzielt wird. Und zwar in dem Moment, wo man genau spürt, ich brauche nicht mehr weltliche Mittel und ich muss nicht in die Zeitung oder Werbemaßnahmen oder Geld, sondern wie ich sage, nur Gott kann hier helfen und wo die Gemeinde auf ihre eigentlichen Kräfte zurückgewiesen ist. Und ich freue mich immer, dass in unseren Tagen eine große geistliche Revolution abläuft. Die läuft ab. Wer Augen hat, der kann sie merken. Und wir beten auch darum, dass Gott dies auf dem Killesberg wieder tut. Dass wir zum 9. Mal eine solche Jugendkonferenz machen dürfen, wo wir schreiben ja bewusst die Zeitung gar nicht an, weil wir wissen, sie können uns bloß in die Pfanne hauen. Sie können es ja gar nicht verstehen, was da abläuft. Wo einige tausend junge Leute kommen und die sagen, ich will mit meinem Leben kein Geld verdienen, sondern ich habe den Eindruck, Gott ruft mich in so einen Dienst. Und da ist etwas da und sagen, aber meine Eltern sind dagegen. Und wir versprechen denen doch gar nichts. Da geschieht etwas von den Wirkungen des Geistes Gottes, wenn Menschen getrieben sind, wenn Menschen treppauf, treppab gehen und andere ansprechen und besuchen und einladen und ein Zeugnis geben von Christus. Darauf wollte ich Sie lenken, dass das Entscheidende der Pfingstgeschichte ist, dass wir in dieser Zeit leben, im Zeitalter des Heiligen Geistes. Wer seine Ströme nicht fließen lässt, der kann sich nicht entschuldigen, sagt August Hermann Frank einmal. Christus will das tun, Sie müssen bloß die Sperre aufmachen und das durchströmen lassen, die Kraft des Geistes Gottes. Er will in Ihrem Leben, will Sie gebrauchen, will Ihr Leben tauglich machen und es gibt gar keine anderen Voraussetzungen. Was sind das? Das sind ungelehrte Leute und sie reden, dass... Nur noch ein letztes Wort, damit wir nicht immer an der Sprachengabe hängen bleiben, wenn da wären alle Missionsleute aller Gruppen, auch der Pfingstmission, sehr froh, wenn das wirklich möglich wäre, dass man nicht mehr auf die Sprachschule gehen muss. Das ist so schwer, in China 2 Jahre zu lernen und das ist leider noch eine Hürde, die wir in dieser Welt haben. Es ist immer interessant, wir leben in dieser Welt noch unter den alten Grenzen, so wie wir die Todesgrenze noch haben, trotz des Kommens Jesu und seiner Auferweckung. Wir leben noch unter dem Gericht Gottes vom Turmbau zu Babel, dass wir Menschen in Sprachgruppen zerfallen und wir nicht einmal wissen, wie viele Sprachen gibt, das ist bei aller Analyse nicht einmal klar zu erheben und wir stoßen an diese Not hin, trotz aller Übersetzungsgaben und ganz besonders auch beim Übersetzen des Evangeliums und dann erleben wir trotzdem auf einmal, wie das gelingt und wie wir auf einmal hineinkommen und das dann hinüberspringt, eine herrliche Sache, dass der Geist Gottes in allen Sprachen wirkt und das, was in Ihrem Leben die größte Erfahrung ist, dass gegenwärtig in den letzten Sprachgruppen die Gemeinde Jesus sammelt. Das war ein wichtiges Zeichen vor der Wiederkunft Jesus, wird allen Völkern das Evangelium gepredigt. Es schließt sich der Kreis in den letzten mittelasiatischen Völkern, in den letzten Volksstämmen Afrikas und Südamerikas. Das ist ein heilsgeschichtliches Ereignis, aber mir ist wichtig, dass Sie selber in der Kraft des Geistes Gottes wirken. An Ihrem Platz, und das ist Ihr Auftrag und das ist eine Verheißung. Und wir würden das nächste Mal dann dieses weitermachen, der Schluss dieser Predigt des Petrus, die Gemeinde.